Zurück in die Zukunft? Der Fortschritt hat seine guten Seiten, aber er hat auch einiges so verändert, dass wir das, was wir heute zu leisten imstande sind, zum Teil leisten müssen, um die Probleme zu lösen, die dieser Fortschritt erst verursacht hat. Dennoch würde kaum jemand ernsthaft in der Vergangenheit leben wollen, selbst wenn uns einige ältere Menschen immer wieder erzählen, dass früher alles besser war. Dass ihnen dies so vorkommt, liegt meist nur an der lebensnotwendigen Selektivität menschlicher Erinnerungsfähigkeit, die uns hilft, unschöne Erlebnisse auszublenden. Bei objektiver Betrachtung war die gute alte Zeit jedoch meistens gar nicht so gut. In der Entwicklung vom Fischer und Sammler zum Agrarier geschah viel Positives. So erlaubte uns ein Überschuss in der Nahrungsproduktion eine kulturelle Entwicklung, die uns mehr und mehr vor den vielen Gefahren der Natur schützt. Aber sind wir zum Beispiel gegenüber den wenigen, heute noch natürlich lebenden Aborigines wirklich im Vorteil, wenn man das Leben in seiner Gesamtheit betrachtet? Ich spreche dabei hauptsächlich von innerer Zufriedenheit als Maßstab für ein erfülltes Leben. Auch vermeintlich positive Entwicklungen sollten kritisch hinterfragt werden. Welche Nachteile haben wir uns für sie eingehandelt? Betrachten wir dazu das Phänomen Zeit. Versetzen wir uns für einen Moment in einen Jäger, der sich leise und ruhig seiner Beute nähert. Zeit hört für ihn auf zu existieren. Versetzen wir uns in seine Frau, die durch eine Busch- und Steppenlandschaft geht, Früchte, Nüsse und Kräuter sammelt. Beide hetzen nicht, sie nehmen sich die Zeit, die sie brauchen. Zu große Hektik und das Beutetier würde fliehen, eine nahrhafte Frucht übersehen werden. Außerdem würde sich dadurch der Energiebedarf erhöhen und müsste mühsam wieder gedeckt werden. Betrachten wir den Menschen in der modernen, westlich geprägten Kultur, so sehen wir häufig einen übergewichtigen und gestressten Menschen, der in seiner zweiten Lebenshälfte durch teure und hochtechnisierte Medizin am Leben erhalten wird, bis er endlich von seinen körperlichen Leiden erlöst wird, lange bevor er seine mögliche Lebenserwartung ausgeschöpft hat. Fast im selben Maß, in dem die Lebenserwartung steigt, nehmen auch die Leidensjahre zu. Etwa die Hälfte der Menschen, die ein für westliche Verhältnisse hohes Alter erreichen, leiden an Demenz, immer häufiger infolge einer Alzheimer-Erkrankung oder wegen einer chronischen Gefäßschädigung, der wiederum eine meist lebenslange Stoffwechselstörung zugrunde liegt. Wobei nicht der Stoffwechsel das primäre Problem darstellt, sondern das, was wir ihm zumuten. Viele Menschen verbringen ihre Zeit in ständiger Hektik, obwohl wir die Energiekosten für den Bedarf von etwa 2000 Kalorien täglich, beispielsweise in Form eines Pfundes Nudeln oder Brot, selbst bei einem Mindestlohn von wenigen Euro, schon in wenigen Minuten erwirtschaften können. Ein Fischer und Sammler war oft einen ganzen Tag für diese Energiemenge unterwegs und sie war dazu noch reich an vielen essentiellen Mikronährstoffen, die unserer meist stark prozessierten Nahrung oft fehlen. Sicher, unser Leben ist teurer als ein Pfund Pasta. Kosten für Wohnung, Kranken- und Rentenversicherung fallen an, allerdings auch viele Ausgaben für moderne technische Spielereien, kurzfristige Modetrends und anderes mehr – manchmal einfach nur, um in zu sein. Wir glauben, mehr wollen zu müssen. Trotz enormer Produktivität dreht sich unser Hamsterrad immer schneller. Ein Maß dafür ist das Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP genannt. Das muss wachsen, weil wir ständig effizienter produzieren. Würde das BIP stagnieren, würde die Nachfrage nach immer neuen Produkten nicht ständig steigen, wäre eine Massenarbeitslosigkeit die logische Konsequenz, oder jeder Einzelne hätte tatsächlich einfach mehr Zeit. Ein steigendes Bruttoinlandsprodukt steht für Wohlstand, soziale Sicherheit ist also auf den ersten Blick gut. Aber stimmt das wirklich? Da die Zunahme der Effizienz nicht immer mit einer Verringerung der Arbeitsintensität einhergeht, fordern inzwischen einige Ökonomen und Politiker ein anderes Maß für die Definition von Wohlstand. Der prozentuale Anstieg des BIP kann es nicht sein. Er misst weder, wie es uns mental oder körperlich geht, noch inwieweit wir unseren Lebensraum zerstören oder erhalten. Der Kapitalismus, wie er weltweit praktiziert wird, fußt auf diesem BIP-Denken und auf der Macht des Geldes. Darwinismus auf der Ebene des Kapitals. Die Wirtschaftsform setzte sich als Ideologie deshalb durch, weil der geschaffene Mehrwert zu weiteren Investitionen in Innovationskraft und Produktivität führt, mit der Folge ungezügelter Vermehrung von Information, dem entscheidenden Faktor im Kampf der Ideologien um ihr Überleben. Ein kurzes Beispiel aus meinem eigenen beruflichen Werdegang illustriert, wie rasant die Entwicklung in manchen Bereichen voranschreitet. Anfang der 80er Jahre wurden noch in mühevoller Kleinarbeit die Ursachen genetisch bedingter Krankheiten identifiziert. Etwa 50 Wissenschaftler arbeiteten damals über 10 Jahre, um die ursächliche Mutation im Erbgut der betroffenen Familien zu entdecken. Insgesamt waren dies über 500 Wissenschaftlerjahre. Mit Methoden, die wir durch die Kombination eigener und fremder Innovationen entwickelten, reduzierte sich der Arbeitsaufwand auf ein einziges Wissenschaftlerjahr um den Faktor 500. Diese Produktionssteigerung war der Startschuss für eine Biotech-Firma, die ich 8 Jahre lang leitete. Von einigen unserer Forschungsarbeiten werde ich im weiteren Verlauf dieses Hörbuches berichten, da sie zum besseren Verständnis meiner Überlegungen beitragen. Diese enorme Beschleunigung im biomedizinischen Erkenntnisgewinn veranschaulicht zugleich, wie unsere Marktwirtschaft funktioniert. Naiv könnte man annehmen, dass man sich nach einem Jahr erfolgreicher Forschung die weiteren 499 Jahre hätte freinehmen können. Man hat ja die Arbeit von 500 Wissenschaftlerjahren geleistet. Aber weit gefehlt. Die neu gewonnene Effizienz wurde sofort zum Standard und der Marktwert für die Entschlüsselung einer Erbkrankheit fiel um fast denselben Faktor. Aus der Sicht des Informationsgewinns stellt dies jedoch einen Fortschritt dar. In kürzerer Zeit wird mehr Information generiert. Auch für den Wissenschaftler ist das zunächst sehr begeisternd. Aber ist darin nur Positives zu sehen? Er bekommt beispielsweise weder ein höheres Gehalt, noch sieht er seine Familie häufiger. Im Gegenteil, er muss nun mehr Informationen in derselben Zeit verarbeiten. Die Belastung nimmt zu. Nicht ab. Aber um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, es geht mir nicht darum, unseren Fortschritt zu verteufeln. Im Gegenteil, ich will nur hinterfragen, wohin wir damit schreiten und ob es nicht einen alternativen Weg gibt, wie wir die Erfolge in der Produktivitätssteigerung zu Erfolgen in Bezug auf ein langfristiges, gesünderes und zufriedeneres Leben machen können. Zu Erfolgen, die eben nicht nur in einem zunehmenden Bruttoinlandsprodukt zu messen sind. Es geht nicht um Quantität, sondern um Qualität. Zwar steigt die Lebenserwartung der Bevölkerung westlicher Industrienationen stetig an. Die Gründe dafür sind unter anderem die Reduktion der Kindersterblichkeit, die Entdeckung von Antibiotika und eine gute Akutmedizin. Aber wir waren auch noch nie so lange chronisch krank wie in der heutigen Zeit. Man könnte behaupten, wir werden nur älter, um länger krank zu sein. So sagen führende Alzheimer-Forscher voraus, dass jeder Dritte diese Krankheit bekommen wird, wenn er nur alt genug wird, um sie zu erleben. Weit über 50% von uns werden jedoch vorher und meines Erachtens völlig unnötig an Herz-Kreislauf-Versagen sterben. Zivilisationskrankheiten wie Diabetes mellitus, Arteriosklerose, viele Formen der Demenz und der Depression sowie Allergien und die häufigsten Krebsarten resultieren aus der Art und Weise, in der sich unsere Kultur von unserer Biologie entfernt hat. Warum diese Entwicklung unweigerlich so verlief, lässt sich rückblickend durch eine alternative Theorie des Lebens erklären, die ich im nächsten Kapitel darstellen möchte. Sie liefert neue Denkansätze, wie wir dieser Fehlentwicklung entgegensteuern können, aber auch eine Erklärung, warum wir bis jetzt davon abgehalten worden sind. Doch zunächst stellt sich, da wir körperlich nicht an die moderne Konsumgesellschaft angepasst sind und es in absehbarer Zeit auch nicht sein werden, die interessante Frage: Hat unsere Kultur Einfluss auf unsere geistigen Kapazitäten? Ich denke, Sie kennen die Antwort schon.